da ist es. Ja, liebe Gemeinde, in der Schriftlesung haben wir gerade von der Bruchstückhaftigkeit unserer Erkenntnis gehört. Paulus, der ja vor seiner Bekehrung zu Christus selbst ein eifernder Pharisäer war, der formuliert hier in 1. Korinther 13 wiederum eine Erkenntnis, die im rabbinischen Judentum stark verbreitet war. Gerade im Umgang mit der Tora gilt es letztlich zu akzeptieren, dass Erkenntnis immer bruchstückhaft bleibt und ja, es die eine richtige Erkenntnis gar nicht gibt. Im jüdischen Talmud sind Schriften und Traktate verschiedener Rabbiner aus den ersten Jahrhunderten nach Christus überliefert. Und im Traktat Shemot Rabbah, da heißt es zum Beispiel, die Tora hat 70 Gesichter. So vielgestaltig ist das Wort Gottes oder kann das Wort Gottes sein. In so vielen verschiedenen Facetten zeigt sich die Heilige Schrift, dass wir sie gar nicht alle fassen können. Ein anderes Traktat im Talmud, Traktat Sanhedrin, berichtet von einem Rabbi namens Ishmael, der ca. 70 Jahre nach Christus gelebt hat und der in seiner Auslegung zu Jeremia 23 folgendes Gotteswort ausspricht. Ist nicht mein Wort wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? So wie ein Hammer auf dem Felsen schlägt und damit viele Funken erzeugt, so bringt jede Schriftstelle viele Auslegungen hervor. Und noch ein drittes Beispiel im Traktat Eruvin. Da wird von den beiden konkurrierenden Rabbinern Hillel und Shammai berichtet. Beide waren ganz bekannte Rabbiner, hatten eigene Schulen. Man weiß allerdings nicht genau, ob sie noch zu Lebzeiten von Jesus und Paulus gewirkt haben oder erst im zweiten Jahrhundert nach Christus. Trotzdem sind sie sehr bekannt und berühmt. Und in eben diesem Traktat Eruvin, da wird davon erzählt, wie diese beiden aneinander gerieten und ganze 2 Jahre lang über das richtige Verständnis von nur einem Bibelvers gestritten haben. Bis dann irgendwann eine Stimme vom Himmel erklang und sagte, sowohl dieses als auch jenes sind die Worte des lebendigen Gottes. Das heißt, in diesem Moment wird dieser Streit, dieser Konflikt aufgelöst, indem der Überlieferung nach der heilige Gott aus dem Himmel ein Machtwort spricht und sagt, sowohl als auch, ihr habt beide recht. Sowohl als auch. Das ist eine Einsicht und eine Ansicht, die es nicht leicht hat. Sie ist nicht populär und auch gerade in diesen Tagen und Zeiten immer weniger. Denn wir Menschen haben es gerne klar. Wir haben es gerne eindeutig. Wir wollen lieber entweder oder. Wir brauchen das richtig oder falsch, wobei natürlich richtig immer da ist, wo ich oder ihr oder keine Ahnung, wer gerade steht. Aber gerade in der Beschäftigung mit der Bibel als unserer heiligen Schrift, da stoßen wir bei vielen Themen nicht auf ein klares Entweder-Oder, sondern uns begegnet ein Sowohl als auch. Ich bin in den vergangenen Tagen und ja eigentlich schon Wochen über einen mir ziemlich bekannten Text gestoßen. Ich habe diesen Text oft gelesen, und würde sagen, ich habe schon einige seiner 70 Gesichter wahrgenommen, aber noch nicht alle 70. Und tatsächlich ist mir jetzt bei der erneuten Beschäftigung ein weiteres Gesicht vor die Augen gesprungen. Es geht um die Begegnung zwischen Jesus und einer namentlich unbekannten Sünderin, von der in Lukas 7, Kapitel 7, 36 bis 50 berichtet wird. Und ich lese uns diesen Text aus der Basisbibelübersetzung. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, mit Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. In ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich: Wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete: Lehrer, sprich. Jesus sagte: Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von den beiden wird den Geldverleiher dafür wohl mehr lieben? Simon antwortete: Ich nehme an, der dem Geldverleiher mehr geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht, aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau: Deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich: Wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Aber Jesus sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Jedes Mal, wenn ich diese Begebenheit lese, dann bin ich erstaunt über die Dynamik in dieser Erzählung und dass, obwohl in diesem Text zwei Handlungsstränge parallel verlaufen und es gar nicht so richtig wahrnehmbar zu einer äußerlichen Dynamik zwischen dem Pharisäer Simon und der Sünderin als den beiden Hauptpersonen kommt. Beide interagieren unabhängig voneinander mit Jesus. Aber letztlich ist es Jesus als dritte Hauptperson, der sie miteinander verbindet. Und dabei ist mir als neues Gesicht dieser Erzählung bewusst geworden, wie sehr es in diesem Text nicht um entweder oder, sondern um sowohl als auch geht. Simon der Pharisäer ist derjenige, der sich aufrichtig für Jesus interessiert und ihn deswegen in sein Haus zum Essen einlädt. Er ist es aber auch, der innerlich auf Distanz geht zu Jesus. Spätestens als Jesus die Sünderin mit ihren Handlungen gewähren lässt. Er ist es, der Jesus höflicherweise mit der Ehrenbezeichnung Lehrer oder Meister anredet, aber versäumt hat, Jesus in genau solch einer ehrenvollen Weise auch zu begrüßen und zu behandeln, als er das Haus betreten hat. Er ist es, der das kurze Gleichnis von Jesus richtig zu deuten weiß und trotzdem darin belehrt werden muss, dass die Sünderin mehr Liebe Jesus gegenüber aufbringt als er selbst. Er ist es, der Recht hat mit seinem Vorurteil: Sie ist eine Sünderin. Und der erleben muss, wie seinem Vorurteil die Grundlage entzogen wird durch den Vergebungszuspruch von Jesus an die Sünderin. Die namentlich unbekannte Frau, die Sünderin, sie ist der ungebetene und unliebsame Gast einer jeden frommen jüdischen Männerrunde. Und durch ihr Verhalten füllt sie aber die Rolle des Gastgebers aus. Sie ist jemand, der gar nicht eingeladen war und nun im Mittelpunkt des Geschehens steht oder hockt oder kniet. Sie ist die Sünderin, von der in der Stadt alle wissen und tuscheln, und indem Jesus ihre Sünden vergibt, bestätigt er diese Zuschreibung und hebt sie zugleich auf. Ihre Handlungen wirken auf die versammelte Männerrunde erotisch und anrüchig, aber sie steigern nach Jesus in positiver Weise alles das, was ein wahrer Gastgeber getan hätte. Beide Personen dieser Erzählung, Simon der Pharisäer und ebenso die Sünderin, die sind nur unzutreffend beschrieben, wenn man sie im Sinne von entweder oder beschreibt, rein oder unrein, gastfreundlich oder gastfeindlich, mit Erkenntnis oder ohne Erkenntnis, Sünder oder ohne Schuld. Für beide Personen gilt sowohl als auch. Sie stehen sich so gegenüber, als sowohl als auch. Und dass sie sich überhaupt gegenüberstehen, das liegt an Jesus. Ohne dass Jesus in diesem Haus zu Gast wäre, hätte die Sünderin doch wohl kaum dieses Haus von Simon dem Pharisäer betreten. Ohne Jesus wäre es doch zu solch einer Begegnung nie gekommen. Simon der Pharisäer weiß vom Hörensagen jedenfalls genug, um einen möglichst großen Bogen um diese Frau zu machen. Und ich erkenne in diesem Text auch Anhaltspunkte dafür, dass auch Simon der Pharisäer für die Sünderin kein Unbekannter war, dass auch er stadtbekannt war, wahrscheinlich eher für seinen ethisch-moralisch guten Lebenswandel. Dazu sage ich gleich noch was. Hier stehen sich also zwei sehr unterschiedliche Menschen gegenüber, die sich ohne Jesus wohl nie wirklich begegnet wären, die sich ohne Jesus nie wirklich miteinander auseinandergesetzt hätten. Aber durch ihre jeweilige Interaktion mit Jesus entsteht auch hier eine Verbindung zwischen diesen beiden grundverschiedenen Menschen. Und diese Verbindung beinhaltet für beide Seiten eine große Herausforderung oder vielleicht sogar Zumutung. Simon der Pharisäer wird durch Jesus herausgefordert: Siehst du diese Frau? Mit dieser Aufforderung mutet Jesus dem Simon zu, dieser Frau nicht länger auszuweichen, sie wirklich in den Blick zu nehmen. Sie mag einerseits eine Sünderin sein, aber andererseits kann und muss Simon etwas von ihr lernen. Sie ist sowohl Sünderin als auch Vorbild. Und Jesus macht hier unzweifelhaft deutlich, dass sie ein absolut angemessenes Vorbild für Liebe und für Zuwendung Jesu gegenüber ist. Für Glauben. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus zu der Sünderin. Und Jesus fordert den Simon nicht auf, sich etwa ein Beispiel zu nehmen an ihrem sündhaften Lebenswandel, aber an ihrem tiefen Glauben, an ihrer tiefen Erkenntnis, in ihrer Schuld auf Jesus angewiesen zu sein. Sie ist ein Beispiel. In ihrer auf eine gewisse Art und Weise schamlosen und absolut vertraulichen Zuwendung zu Jesus. Diese Frau, diese Sünderin hat dem Pharisäer Simon im übertragenen Sinne etwas zu sagen. Und Jesus erwartet, dass Simon hinsieht und hinhört. Auch wenn die Situation deutlich die Sünderin als Vorbild für Simon im Fokus der Erzählung hat, lässt sich in dieser Begebenheit auch die umgekehrte Richtung erkennen. Denn die Frau ist ja schließlich nicht blind oder taub. Und sie hört mit allen anderen Anwesenden zusammen, was Jesus dem Simon sagt, wie er das Gleichnis vom Geldverleiher und den zwei Schuldnern erzählt, wie er von kleinen und großen Schulden spricht, die erlassen werden, und welcher von den Schuldnern nachher mehr Dankbarkeit zeigt. Genauso wie Simon der Pharisäer sich sagen lassen muss, dass die Sünderin mehr Liebe zeigt, größere Liebe zeigt, so muss die Sünderin hören, dass Jesus den Pharisäer offenbar mit jenem Schuldner vergleicht, der weniger Schulden beim Geldverleiher hat. Und ich verstehe das als einen Hinweis darauf, dass Simon im Blick auf seine moralisch-ethischen Lebenswandel durchaus vorbildhaft unterwegs ist. Vielleicht auch deswegen selbst stadtbekannt. Immerhin findet die Frau ganz ohne Probleme das Haus von diesem Pharisäer und scheint da irgendwie auch von ihm was zu wissen. Und wir wissen aus anderen Begebenheiten, dass Jesus durchaus auch den Lebenswandel von Menschen gemäß der Tora gewürdigt und stehen gelassen hat. Wenn zum Beispiel in Matthäus 19 von der Begegnung zwischen Jesus und dem reichen Jüngling erzählt wird und der reiche Jüngling sagt, er hat alles erfüllt, was die Tora sagt, da sagt Jesus nicht, glaube ich dir nicht, sondern er sagt, super soweit, eins fehlt dir noch, verkaufe alles und folge mir nach. Aber was seinen bisherigen Lebenswandel angeht, das lässt Jesus stehen und gelten. Und auch wenn Jesus den Vergebungszuspruch nicht an Bedingungen knüpft, wenn er der Sünderin keine expliziten moralischen Unterweisungen mitgibt, da scheint es mir so zu sein, dass Jesus durch dieses Gleichnis auch der Sünderin gegenüber zum Ausdruck bringt, sieh dir Simon den Pharisäer an. Er mag zwar kein guter Gastgeber sein, er mag durch seine kritische Haltung mir gegenüber selbst das Ziel verfehlen, selbst zum Sünder zu werden, aber seine Lebensführung, die hat etwas Vorbildliches, auch für dich. Was in dieser Erzählung passiert ist, dass Jesus zwei grundverschiedene Menschen durch ihre jeweilige Interaktion mit Jesus miteinander verbindet und ihnen spiegelt, in welchen Punkten sie einander Vorbild sein können oder sind. Jesus holt sie in dieser besonderen Situation aus ihrer allzu menschlichen Haltung das Gegenüber in ein schön, klares und einfaches Entweder-Oder-Schema einzuordnen. Die namentlich unbekannte Frau ist eben nicht nur stadtbekannte Sünderin und der Pharisäer Simon ist eben nicht nur ein vielleicht stadtbekanntes Moralvorbild. Jesus zeigt diesen beiden Menschen gegenseitig ihr sowohl als auch. Und indem er beide direkt und indirekt einander als Vorbilder erkennen lässt, fordert er sie dazu auf, diese Uneindeutigkeit auszuhalten. Indem der Evangelist Lukas diese Erzählung in sein Evangelium aufgenommen hat, weitet er diese Aufforderung auf seine Leserinnen und Leser aus. Damals wie auch heute. Wir stehen quasi als Beobachter am Rand dieses Geschehens und durch den Umgang Jesu sowohl mit der Sünderin als auch dem Pharisäer müssen wir uns selbst sagen lassen. Lass dein Entweder-Oder-Schema in der Tasche. Halte aus, dass es immer ein Sowohl als auch gibt. In der Psychologie wurde genau für diese Haltung ein Begriff gefunden, der schon auch seit einer geraumen Weile auch in christlichen Kreisen bekannt gemacht wurde durch Zeitschriften, Artikel und so weiter. Es ist der Begriff der Ambiguitätstoleranz. So nennt man in der Psychologie die Fähigkeit, Mehrdeutigkeiten auszuhalten und sie nicht in die eine oder andere Richtung aufzulösen. Und das Wort Ambiguität stammt vom lateinischen Wort ambiguos ab und meint, dass sich etwas, zum Beispiel einen Sachverhalt, eine Sache, aber eben auch eine Person, zu zwei oder mehreren Seiten neigen kann, eben nicht eindeutig, sondern mehrdeutig ist. Aber nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern leider Gottes auch in Kirchen und Gemeinden, im Miteinander von Christinnen und Christen, ist gegenwärtig wieder ganz stark zu spüren, dass die Fähigkeit und die Kraft zu solcher Ambiguitätstoleranz nachlässt. Die Sehnsucht nach Klarheit, nach entweder oder, nach richtig und falsch, nimmt wieder immens zu. Das ist kein neues Phänomen, kein Phänomen der Moderne. Die ganze Kirchengeschichte überstoßen wir auf Situationen, wo Christinnen und Christen dieses sowohl als auch nicht mehr ausgehalten haben. Es ist sogar ein Phänomen, das auch in manchen biblischen Schriften durchschlägt. Vor allem da, wo konkurrierende theologische Lehren und Erkenntnisse als Irrlehre und ihre Vertreter als Pseudopropheten oder Pseudoapostel diffamiert werden. Und in manchen christlichen Kreisen kommt solch ein Vorgehen gerade wieder stark in Mode. Und zwar nicht nur beim Thema Homosexualität oder LGBTQ+, das spätestens seit dem Evangelischen Kirchentag vor einem Monat in Nürnberg und in der steilen Aussage in der Abschlusspredigt einen Tsunami an Rüstungen auf Seiten erst konservativer und dann aber auch progressiver evangelischer Christen ausgelöst hat. Egal ob bei diesem Themenbereich oder Tauf- und Abendmahlsverständnis, Lebensschutz, Frauen im gemeindlichen Lehrdienst, überall poppt aktuell wieder die Verteufelung Andersdenkender, Andersglaubender, an das Bibellesender als Irrlehre und Irrlehrer auf. Dabei weist uns ein Blick in die Bibel selbst auf die absolute Problematik solch einer Haltung und Denkweise hin. Wenn in Offenbarung 2, 18 bis 25 im Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira die dort gepflegte Praxis, Götzenopferfleisch zu essen, ganz undifferenziert als Lehre aus den Tiefen Satans beschrieben wird und allen Menschen Verdammnis angedroht wird, die weiterhin Götzenopferfleisch verzehren, dann wird damit letztlich auch ein Paulus und die Lehre von Paulus als satanisch verworfen, wenn der nämlich in 1. Korinther 10 vorschlägt, man muss nicht mehr per se auf Götzenopferfleisch verzichten. Man kann guten Gewissens das auf dem Markt kaufen, was es dort zu kaufen gibt. Und bei privaten Veranstaltungen, solange nicht der Gastgeber explizit sagt, oh, guck mal, hier ist Götzenopferfleisch, kann man das ohne Probleme essen. Wir haben hier also innerbiblisch schon eine starke Herausforderung mit dieser Frage, was ist denn eigentlich Ihr Lehrer? Und eine innerbiblische Kritik an einer offenen, liberalen Haltung, die sie Paulus lebt. Und das sollte uns zu denken geben. Statt sich gegenseitig radikalisierend immer mit dem Irrlehrerhammer ins Auszuschlagen, zwingt uns die Bibel, selbst wahrzunehmen, dass wir es in unseren verschiedenen theologischen Standpunkten und Erkenntnissen, in unseren Diskussionen und Auseinandersetzungen doch nie mit einem Entweder-Oder, sondern einem Sowohl-als-auch zu tun haben. Hat Jesus die Gültigkeit der Tora für alle Zeiten bekräftigt, so wie es der Evangelist Matthäus Jesus in der Bergpredigt in Kapitel 5 sagen lässt? Oder hat Christus uns von der Bindung an die Tora befreit, wie es Paulus in Römer 7, Vers 6 betont? Lässt Gott Gnade oder Recht walten? Zeigt sich Gottes Segen besonders im Reichtum, wie es in den Lebensgeschichten von Abraham und Jakob und Isaak oder einem Hiob dargestellt wird? Oder steht Gott den Armen besonders nahe, wie es der Evangelist Lukas uns anhand des Wirkens von Jesus vor Augen führen will? Ist Gott ein Gott der Ordnungen, in die sich jede und jeder wieder einfügen muss? Oder ist Gott ein Gott, der in Christus alles in Ordnung gebracht hat, trotz unserer gefallenen und im Chaos versunkenen Schöpfung? Ist wahrer Glaube an Gott allein die vertrauensvolle Hinwendung an Christus? Oder muss sich wahrer Glaube durch die eigene Lebensführung zeigen? Sind wir durch Jesu Tod am Kreuz Heilige geworden? Oder sind wir erst auf dem Weg der Heiligung durch ein ethisch-moralisch einwandfreies Leben? All das sind Stimmen der Bibel. Und über all das und noch viel mehr kann und wird und muss man im christlichen Glauben immer wieder streiten und miteinander ringen. Aber letztlich, weil alles das unterschiedliche Gesichter, unterschiedliche Funken der einen Bibel sind. Und wir als Menschen, wir konzentrieren uns allzu gerne auf die Funken, auf die Gesichter, die uns am besten gefallen, die uns am besten passen, uns vertraut sind. Vielleicht gerade auch, weil es unserer Tradition, unserer Prägung entspricht. Und nun passiert es aber im Glauben an Jesus Christus immer wieder, dass wir als Gläubige etwas von Christus wollen. Wir suchen seine Nähe. Und wir stoßen dabei plötzlich auf andere Menschen, die möglicherweise ganz unterschiedlich unterwegs sind im Glauben. Wir stoßen auf ganz verschiedene Charaktere, Glaubenstraditionen, ethisch-moralische Vorstellungen. Und vielleicht wären wir diesen anderen Menschen im Alltag nie wirklich so begegnet, weil uns vieles unterscheidet und trennt, weil wir, wenn es nach uns ginge, einen weiten Bogen um sie gemacht hätten. Und doch verbindet uns eine Sache. Wir haben nämlich die Interaktion. Wir haben die Gemeinschaft und die Nähe zu Jesus gesucht. Jesus Christus wird zu der Mitte, in der wir uns treffen. So wie Simon der Pharisäer und die namentlich unbekannte Sünderin aufeinander getroffen sind. Und Jesus Christus ist die Mitte, die uns zwangsläufig verbindet. Aber nicht im Sinne von entweder oder, sondern im Sinne von sowohl als auch. Ihr Lieben, so geht es letztlich uns als Gemeinde. Christus ist unsere Mitte, die uns verbindet. Uns, die wir aus verschiedenen Glaubenstraditionen kommen. Die wir uns hier in verschiedenen Glaubensüberzeugungen begegnen. Ich bin davon überzeugt, er will uns deutlich machen, wo die eine oder der andere uns ein Vorbild sein soll. Gerade auch dann, wenn wir aus unseren menschlichen Überlegungen heraus dem Gegenüber viel lieber ausweichen würden. Und er will uns deutlich machen, wo wir für andere ein Vorbild sind und sein sollen. Obwohl unser Gegenüber aus seinen menschlichen Überzeugungen vielleicht viel lieber einen Bogen um uns machen würde. Und ihr Lieben, das gilt nicht nur für uns hier in der Parkstraße 15. Das gilt überall da, wo wir Christen anderer Konfessionen begegnen und antreffen können. Weil die anderen wie ich selbst, wie wir selbst, die Begegnung mit Jesus Christus suchen. Demgegenüber kann man jetzt vielleicht einwenden, Gott sei Dank ist der auferstandene Christus durch den Heiligen Geist ja nicht mehr an einen Ort, an eine Gemeinschaft gebunden. Wir haben die Möglichkeit, ihn in ganz verschiedenen Konstellationen zu begegnen. Und vielleicht ist es ja ganz gut, dass ich nicht sehenden Auges in manche Orte oder manche Gemeinschaften gehen muss, um Jesus zu begegnen. Und ja, das trifft zu. So kann man durchaus denken. Aber es trifft auch zu. Dieser Einwand spiegelt nicht etwa die mangelnde Ernsthaftigkeit der anderen in Sachen Christussuche und Christusbegegnung, sondern vielmehr die eigene Schwäche im Blick auf die eigene Ambiguitätstoleranz. Und vielleicht ermutigt uns ja gerade die Liebe der Sünderin für Jesus. Ihr Mut für eine Begegnung mit Jesus in ein unbehagliches Umfeld zu gehen, dass es sich lohnt, immer wieder die eigene Komfortzone auch im Glauben zu verlassen. Alle Erkenntnis ist Stückwerk. Die Heilige Schrift als 70 Gesichter und ein Bündel sprühender Funken. Die moralisch integre und zugleich distanziert abweisende Pharisäer sowie die stadtbekannte, aber voller Liebe handelnde Sünderin als Vorbilder füreinander. Gott schenke uns immer wieder die Kraft, Uneindeutigkeiten im Glauben und in der Nachfolge auszuhalten. Einander auszuhalten und anzunehmen. Und unseren festen Blick und Halt in Jesus Christus zu haben, der unsere gemeinsame Mitte ist und bleibt. Amen.